Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ja, ich bin der Toni. Viele von euch kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, wo ich mal von zu wagen behaupte, dass es eines der größten Probleme von uns Menschen ist. Und zwar, diese Linie. Bevor ich euch verrate, worum es da geht oder was ich damit meine, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar habe ich mich in den letzten Jahren immer wieder irgendwie gedanklich damit beschäftigt, welchen Unterschied macht eigentlich der Glaube in unserem Leben? Wie tragfähig ist unser Glaube in persönlichen Krisen? Oder wie ändert er meinen Lebensentwurf? Oder auch wie verändert er meinen Blick auf die Welt, auf die Gesellschaft, die Themen, die uns gerade beschäftigen? Führt der Glaube dazu, dass wir Christen Vorreiter in Sachen Gerechtigkeit sind, im Kampf um Gerechtigkeit? Oder laufen wir bloß mit? Oder noch schlimmer, sind wir vielleicht nur auf der Bremse die ganze Zeit? Und wenn ich mal für mich spreche, ich habe so oft das Gefühl, dass der Glaube nur so ein Add-on ist, der irgendwie eine Ressource zur Selbstoptimierung ist, ganz nett ist, den ich auch nicht missen möchte, aber irgendwie zu selten auch einen wirklich bedeutenden Unterschied in meinem Leben macht. Ich habe das Gefühl, da geht mehr. Und eigentlich sollte der Glaube einen riesigen Unterschied in unserem Leben machen. Ich möchte mal in die Runde fragen, wenn ihr mal überlegt, was ihr alles so über Jesus wisst, was er gesagt hat, alles, was euch einfällt, wie würdet ihr das in einem einzigen Satz zusammenfassen? Was ist so das Wichtigste, die Kernbotschaft, die Jesus gesagt hat? Habt ihr Vorschläge? Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, liebe Gott und liebe der Nächsten, das wäre mir auch als erstes eingefallen. Tatsächlich aber, wenn man in die Evangelien schaut, vor allem Matthäus und Markus, die scheinen da eine leicht andere Antwort zu haben. Wenn man sich mal zum Beispiel anschaut im Matthäus-Evangelium, in einem Satz fasst Matthäus das quasi so zusammen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Markus ähnlich. Also erstmal, nachdem Johannes gefangen wurde, da fing dann Jesus an zu verkünden und er sagte, die Zeit ist gekommen, da fehlt was, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also offensichtlich ist es für Matthäus und Markus der Kern aller Sachen, die Jesus gesagt hat, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah, das Reich Gottes ist nah. Und alles andere, auch Liebe Gott und Liebe der Nächsten, ist wichtig, aber das leitet sich davon ab. Das macht nur Sinn mit dieser Botschaft. Und für kehrt um, da steht in manchen Übersetzungen auch tut Buße. Ich habe jetzt bewusst diese Übersetzung gewählt, weil es, glaube ich, ein bisschen näher kommt zu dem, dass das Griechische aussagt. Da steht metaneo im Griechischen, was so viel heißt wie seinen Sinn ändern, umdenken. Wir sollen radikal unsere Perspektive ändern, ganz neu umdenken. Und im Matthäus-Evangelium, dieser Vers, der steht fast unmittelbar vor der Bergpredigt. Also kann man sagen, dass die Bergpredigt, dass Jesus in der Bergpredigt quasi so ein bisschen ausführt, was meint er denn mit Umdenken? Wie sollen wir denn jetzt neu denken? Und ich weiß nicht, wie ihr, wenn ihr die Bergpredigt lest, wie ihr darauf reagiert. Wenn ihr so die Bergpredigt durchliest, ob ihr an jeder Stelle sagt, ja, Amen, Halleluja, so, genau so ist es. Ich schreie vor Freude, wenn ich verfolgt werde. Ich reiße mir mein Auge aus, wenn es mich zur Sünde verführt. Oder ich halte meine linke Wange hin, wenn mir jemand auf die rechte schlägt. Und ich tue denen Gutes, die mich hassen. Genau so ist es. Also ich vermute mal, die meisten von euch werden zumindest an der einen oder anderen Stelle denken, puh, Jesus, das ist herausfordernd. Wie soll das funktionieren, bitteschön? Also Zwischenfazit, Jesus verkündet das Reich Gottes. Und das soll in uns unser Leben komplett umwälzen. Wir sollen komplett umdenken. Bei allen, die diese Botschaft glauben. Und dieses Umdenken ist auf jeden Fall zweifelsohne herausfordernd. Und damit zurück zu meiner Linie hier. Mit dieser Linie repräsentiere ich quasi unser Denken. Es gibt nämlich viele Themen, wo ich das Gefühl habe, wir denken entlang eines Spektrums zwischen zwei scheinbar gegensätzlichen Sachen. So ein paar typische christliche Themen vielleicht, die man manchmal im Hauskreis diskutiert. Auf der einen Seite Menschen zugewandt, menschenfreundlich sein. Auf der anderen Seite aber auch Sünden, das Thema Sünde ernst nehmen. Oder auf der einen Seite Selbstentfaltung und auf der anderen Seite Selbstaufgabe. Gnade und Werke, Freiheit, Gebote, Vertrauen darauf, dass Gott wirkt und auf der anderen Seite für Gott eifern, dass wir es irgendwie für Gott richten wollen oder uns für Gott einsetzen wollen. Vereinfacht könnte man vielleicht auch sagen, liberal versus konservativ. Aber nicht nur bei diesen, sagen wir mal, christlichen, theologischen Themen, sondern auch bei gesellschaftlichen Themen denken wir, glaube ich, oft entlang dieses Spektrums oder dieser Linie. Zum Beispiel ein Thema jetzt für mich, was relativ viel in meinem Kopf rumschwirrt, Kindererziehung. Einfühlsamkeit auf der einen Seite, dass man auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen möchte, auf der anderen Seite aber auch klare Anleitung geben, manchmal auch entgegen des Willens des Kindes. Thema Migration vielleicht, humanitäre Hilfe auf der einen Seite versus gesellschaftliche Kapazität, was können wir als Gesellschaft eigentlich leisten auf der anderen Seite? Oder während Corona, Schutz der Schwachen auf der einen Seite versus individuelle Freiheit auf der anderen Seite. Ich glaube, was wir oft machen, ist, wir betonen entweder die eine oder die andere Seite und schwingen dann irgendwie so hin und her, wenn wir merken, okay, die eine Seite ist irgendwie nicht das Wahre, da kommen irgendwie Probleme mit sich, dann gehen wir auf die andere Seite, merken, das ist irgendwie auch nicht das Wahre, gehen wieder zurück. Oder wir suchen diese goldene Mitte, wenn wir uns bewusst sind, beide Extreme sind irgendwie nicht so die Lösung. Was ist die goldene Mitte? Ehrlich gesagt, ich hasse dieses Wort goldene Mitte. Weil es irgendwie, es suggeriert, das wäre so der optimale Zwischenzustand zwischen den beiden Polen. Aber in der Praxis, finde ich, ist es oft so irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist eher so ein bisschen, ja, gerade so ein Glaubensthema zum Beispiel, ein Glaube, der nicht aneckt, aber dann auch nicht wirklich Wirkung entfaltet, nicht wirklich einen Unterschied macht. Es ist eher so eine farblose Mitte als eine goldene Mitte. An beiden Extremen kann man vielleicht eher so merken, ah ja, das macht einen Unterschied in meinem Leben, aber da kippt man dann leicht ins Negative oder gar Zerstörerische. Das wollte eigentlich nicht direkt erscheinen, aber egal. Man sieht auch im historischen Kontext zu Jesus Zeiten, als er diese Bergpredigt gehalten hat, dieses eindimensionale Denken. Auf der einen Seite, links, wir haben die Sadduzäer, das war die damalige Oberschicht. Die hatten profitiert von dem Status quo, dass Israel von Rom besetzt war. Für die war es okay. Rom als Besatzungsmacht, aber die als Oberschicht konnten trotzdem noch ihre Privilegien genießen. Vielleicht fanden sie es nicht super, aber sie hatten deutlich mehr davon, diesen Status quo zu bewahren, als jetzt Unruhen anzuzetteln, um die Besatzungsmacht loszuwerden. Deswegen haben die mit Rom kollaboriert. Wohlwollend könnte man da jetzt sagen, sie wollten Frieden, indem sie auf Gewalt verzichten. Dafür haben sie aber Unrecht in Kauf genommen, die Besatzung in Kauf genommen. Am anderen Ende gab es die Zeloten, die wollten den Widerstand, den gewaltsamen Widerstand gegen Rom, um diese Besatzungsmacht loszuwerden. Auch hier wohlwollend interpretiert, könnte man sagen, die haben sich gegen das Unrecht gestemmt, dafür haben sie aber Gewalt in Kauf genommen. In der Mitte gab es ja noch die Essener, die haben gesagt, nee, das ist irgendwie beides nichts. Wir ziehen uns ganz zurück aus der Gesellschaft. Wir gehen in die Wüste, völlig abgeschieden, versuchen uns nicht irgendwie da zu beteiligen. Wir beten einfach und warten, bis Gott das alles richtet. Und Jesus bricht dieses ziemlich eindimensionale Denken radikal auf. Zum einen erstmal dieser Mittelpunkt Rückzug aus der Gesellschaft, da hat Jesus schon mal dagegen gesprochen. Hier zum Beispiel die Seligpreisungen, da gibt es ja 9 Stück, das ist jetzt die 7. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. In manchen Übersetzungen steht ja friedfertig, das klingt so ein bisschen wie ja jemand, der irgendwie halt so friedfertiges Gemüt hat, aber die Übersetzung Frieden stiften ist, glaube ich, näher an dem, was eigentlich gemeint ist. So wirklich reingehen, sich dieser Ungerechtigkeit annehmen und Frieden stiften, aktiv sein. Also nicht aus der Gesellschaft zurückziehen. Sogar ganz im Gegenteil, dieses Frieden stiften kann ganz schön herausfordern und ganz schön viel Kosten abverlangen. Es geht dann weiter. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Was Jesus quasi sagt ist, wenn ihr diese Friedensstifter seid, wenn ihr da reingeht, das wird euch was kosten. Andererseits meint Jesus aber auch weder die linke Seite, die Zusammenarbeit mit Rom oder mit dem Unrecht, noch die rechte Seite, Gewalt anzuwenden. Da heißt es dann weiter in der Bergpredigt, die Stelle kennen wahrscheinlich auch viele. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Zunächst einmal dieses, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Das klingt so ein bisschen wie, man soll keinen Widerstand leisten. Das ist aber, wenn man sich den Text im Griechischen anschaut, wahrscheinlich nicht gemeint, sondern eher, das bezieht sich so ein bisschen auf dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja heißt, wenn dir jemand was antut, dann zahlt es ihm im gleichen Maße zurück. Auch hier der Kontext ist, nicht unbedingt rückschlagen, sondern eher so ein Limit zu setzen zu, was damals vielleicht üblich war, wenn dir jemand was antut, dann setzt du noch einen oben drauf, der nächste setzt wieder einen oben drauf und dann kommst du in so eine Spirale von Gewalt. Dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn soll dem quasi ein Limit setzen, hey, genauso viel wie du erleiden musstest, so viel zahlst du zurück, mehr nicht und dann stopp. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, du sollst eben nicht in gleicher Weise zurückzahlen. Also das heißt jetzt nicht, du sollst gar keinen Widerstand leisten, sondern du sollst nicht einfach das spiegeln, dass der Gleiche dem Gegenüber antun, was er dir angetan hat. Stattdessen diese kreativen Beispiele, die Jesus gibt für gewaltlosen Widerstand. Man kann diese Beispiele wahrscheinlich am besten nur verstehen, wenn man den Kontext der damaligen Gesellschaft dazu hat. Zum Beispiel jetzt dieses linke Wange hinhalten. Was man sich dazu vorstellen muss, ist, Jesus sagt ja, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, also wenn jemand dir gegenübersteht und schlägst ihm auf die rechte Wange mit deiner rechten Hand, musst du das ja quasi mit deiner Rückhand machen. Und das war damals eine ziemliche Demütigung, denn du schlägst jemanden nur mit der Rückhand, wenn das jemand ist, der gesellschaftlich eine Stufe unter dir war. Wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, du schlägst mir so ins Gesicht, ich halte jetzt die andere Wange hin, die linke, dann zwingst du dein Gegenüber quasi mit der Vorderhand nochmal zu schlagen. Und das ist quasi, mit der Vorderhand schlägt man nur jemanden, der auf dem gleichen sozialen Status ist wie du. Du erhebst dich quasi auf Augenhöhe zu deinem Gegenüber und sagst, hey, nein, ich nehme das nicht an, was du über mich sagst, dass ich irgendwie dir untergeben bin, sondern ich richte mich auf Augenhöhe zu dir, ohne jedoch Gewalt anzuwenden. Das zweite Beispiel mit dem Mantel lassen, das ist auch da der Kontext. Wenn man jemandem etwas Geld schuldete, konnte man damals einen Pfand einfordern und der Mantel war so ziemlich das Wertvollste, was man einfordern konnte. Aber im Alten Testament, in 2. Mose, Kapitel 22, da wird das klar untersagt, dass du den Mantel quasi dauerhaft bei dir behältst, sondern du musst dann bei Sonnenuntergang den Mantel wieder zurückgeben. Das heißt, der Mantel war so außer Reichweite für den Schuldeneintreiber. Und Jesus sagt jetzt quasi, ja, okay, da ist dann jemand vielleicht, der sagt, Mantel kriege ich nicht, dann nehme ich dein Hemd, das nächstbeste. Das ist quasi so ein bisschen so eine Farce, ja, ich nehme dir das Wertvollste, was ich haben kann und das ist ein Unrecht. Und was Jesus hier quasi vorschlägt ist, ja, wenn das jemand macht, dann gib ihm auch noch den Mantel. Und damit stellst du quasi eine öffentliche Szene dar, du bist ja quasi nackt dann ohne Hemd, ohne Mantel und du richtest quasi den Fokus der Öffentlichkeit auf dieses Thema und sagst, hey, schau, hier ist dieses Unrecht. Und du rückst das in den Fokus. Auch das mit der zweiten Meile gehen, das bezog sich auf das Recht römischer Soldaten, dass sie die Juden dazu zwingen konnten, eine Meile ihr Gepäck zu schleppen. Und das war demütigend für den Träger. Man stellt sich vor, da ist ein Vater mit seinen Kindern auf dem Feld, da kommt ein römischer Soldat und sagt, hey, komm mit, schlepp mal eine Meile mein Gepäck. Was das auch in den Augen der Kinder vielleicht macht, wie sie ihren Vater sehen. Und indem Jesus jetzt sagt, hey, geh einfach noch die zweite Meile mit ihm, dreht man dieses Verhältnis rum von ich bin dein Untergebener, ich bin ausgesetzt deiner Willkür, hin zu, ja, ich bin großzügig, ich gebe dir noch mehr. Und man definiert quasi dieses Verhältnis ganz neu. Man sieht also in allen drei Beispielen zum einen, dass man sich selbst aufrichtet, aber auch, dass man eine Reaktion beim Gegenüber erzeugt, ihn zum Nachdenken zwingt und in diese Beziehung reingeht zum Gegenüber. Das ist also eine Form von kreativen, gewaltlosen Widerstand. Aber Jesus wird ja noch radikaler. Kurz darauf in der Bergpredigt heißt es dann: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Also nicht nur Widerstand gewaltlos leisten, sondern auch wirklich den Feind zu lieben und ihm das Beste zu wollen. Man könnte sagen, dass Jesus diese Linie einfach aufbricht und das Ganze nicht als eindimensional sieht, sondern als zweidimensional. Statt sich entlang dieser Linie zu bewegen, quasi entweder auf dem einen Extrem, am anderen Extrem oder da unten links, zu sagen, hey, das ist irgendwie alles gar nichts, ich mach gar nichts, sieht Jesus eine Möglichkeit, wie man beides verbinden kann, sich das gegen das Unrecht zu stemmen und gleichzeitig auf Gewalt zu verzichten. Und das nicht nur ein bisschen von beiden, sondern beides radikal in voller Ausprägung, in Form von Feindesliebe. Und ich glaube, uns Menschen fällt es oft schwer, diese Möglichkeit zu sehen, wie man da oben rechts hinkommt. Das ist so ein bisschen wie, andere Stelle. Also man kann dieses, glaube ich, auch auf vieles andere übertragen, so eben auf die Beispiele, die ich eben auch hatte entlang dieser Linie, dass man vieles zweidimensional sehen kann eigentlich. Dieses Menschen zugewandt sein und Sünde gleichzeitig ernst nehmen. Selbstentfaltung, sich selbst entfalten, aber gleichzeitig auch sich selbst aufzugeben. Volles Selbstwertgefühl zu haben, aber gleichzeitig auch demütig sein. Gnade und Werke sind wichtig. Freiheit und Gebote gleichzeitig. Und wir sehen, glaube ich, oft diese Möglichkeit nicht. Das ist so ein bisschen, wir sind beschränkt in unserem Denken auf dieses Eindimensionale. So ein bisschen wie in dieser Novelle Flatland. Weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Die erzählt eine Geschichte aus der Perspektive von einem Quadrat namens A-Square. A-Square lebt in Flächenland. Das ist ein Land, das nur in zwei Dimensionen besteht. Also quasi, du bist nur in einer Fläche. Wenn man sich vorstellt, wenn du nur die Fläche hast, siehst du alles andere auch eben nur als Linie, weil du dann ja nicht von oben auf Sachen drauf schauen kannst. Und eines Tages kriegt A-Square Besuch von einer Kugel aus drei Dimensionen, aus dem Raumland. Und diese Kugel versucht, A-Square irgendwie zu erklären, hey, da ist noch eine Dimension. Es gibt Raumland, das ist dreidimensional. Es geht nach oben auch noch weiter. Und A-Square die ganze Zeit so, hä? Wie? Nach oben heißt nach Norden also? Und er hat es einfach nicht verstanden. Die Kugel hat alles versucht, konnte es ihm nicht weiß machen. Bis die Kugel dann entschied, okay, ich nehme jetzt dieses Quadrat aus der Ebene heraus, nach oben. Und dann konnte das Quadrat von oben auf alles draufschauen. Und konnte sehen, es gibt noch eine andere Dimension. Zurück wieder in Flächenland versucht A-Square dieses Evangelium von Raumland seinen Mitbürgern aus Flächenland dann eben auch irgendwie mitzuteilen, zu erklären, hey, da gibt's noch mehr. Und keiner konnte es verstehen. Er hatte nicht die Worte dazu, es zu erklären. Die Leute hatten auch nicht das Vorstellungsvermögen, sich das richtig vorzustellen. Am Ende landete er im Kerker. Aber ich glaube, so ähnlich ticken wir auch, wenn wir dieses Problem immer in dieser einen Dimension sehen und uns einfach nicht vorstellen können, hey, wie kann man beide Extreme verbinden? Ich glaube, wenn wir unsere Perspektive auf das Reich Gottes ausrichten, dann haben wir eine Chance, diese aus unserem eindimensionalen Denken auszubrechen und so ein bisschen nach da rechts oben zu schauen und ein bisschen so einen Eindruck von zu bekommen, wie können wir wirklich beide Extreme verbinden und radikal in radikaler Ausprägung und wirklich einen Unterschied ausmachen. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend, so auch zum Beispiel bei diesem Thema Feindesliebe. Das macht nur Sinn, wenn man diese Perspektive auf das Reich Gottes hat. Man erwartet, dass das Reich Gottes irgendwie schon angebrochen ist, ist das aber auch irgendwie noch nicht voll da. Und wenn man jetzt als Einzelner anfängt, wirklich diese radikale Feindesliebe zu leben, ist es nicht einfach. Siehe auch die Seligpreisung nochmal. Es kostet was. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt effektiv im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie die Welt dadurch verändern. Es gibt Beispiele aus der Geschichte, wo das zu großen Veränderungen geführt hat, aber vielleicht sehen wir das nicht direkt. Aber was für eine Revolution wäre es, wenn wir Christen alle diese Feindesliebe so radikal leben würden? Oder wenn gar jeder Mensch auf der Welt das so leben würde? Und statt zu denken, dass es eine Utopie ist, die niemals so geschehen wird, dürfen wir glauben, dass das Reich Gottes einmal voll da sein wird und Realität sein wird und dass eben diese Feindesliebe dann auch der Standard sein wird. Und weil wir davon fest überzeugt sein dürfen, dass das passieren wird, können wir auch jetzt schon anfangen, so zu leben, wie im Reich Gottes und ein Stück Himmel auf die Erde holen. Und ich glaube, zu jedem der vorherigen genannten Beispiele könnte man selbst nochmal eine Predigt halten, wie genau das konkret jetzt aussieht, dass man diese beiden Dimensionen sozusagen gleichzeitig ausleben kann. Ich möchte aber auf dieses Beispiel nochmal eingehen. Auf der einen Seite dieses Vertrauen auf Gottes Wirken, auf der anderen Seite für Gottes Sache eifern zu wollen. Wir haben im letzten Monat in den Predigten viel über das Thema Gerechtigkeit gehört und wie das ein zentrales Thema auch in der Bibel ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, man kommt dann eben leicht in diese Spannung, dass man sich denkt, boah ja, Gerechtigkeit ist so ein wichtiges Thema, ich muss da ja auch was machen. Ich muss irgendwie auch dazu beitragen. Oder auf der anderen Seite kann man vielleicht auch denken, ja, aber es ist, ja, hängt ja auch nicht von mir ab. Gott wird das schon richten und ich kann mich auch zurücklehnen, oder? Man ist da irgendwie in diesem Spannungsfeld. Vielleicht auch beim Thema Feindesliebe. Vielleicht hast du jetzt gerade auch in den letzten Minuten bei dem Thema auch ähnlich, so eine ähnliche Spannung gespürt. Und ich habe da so ein bisschen, sag mal, so ein Gleichnis aus meinem eigenen Leben, das so einen Ausblick drauf gibt, wie man das so verbinden könnte. Und zwar, in meinem Masterstudium habe ich mich ziemlich mit dem Thema autonomen Fahren auseinandergesetzt. Ich hoffe, das ist nicht zu fremd für euch, das Thema zu entfernt. Ihr könnt euch was darunter vorstellen, was ich jetzt meine. Unter anderem habe ich auch ein Praktikum gemacht, damals in einem Startup fürs autonome Fahren. Und im autonomen Fahren gibt es diese Vision, dass, wenn diese Technologie einmal da ist, dass das unsere Welt verändern wird zum Positiven. Zum einen, Todesfälle im Straßenverkehr könnte man radikal reduzieren, indem Technik perfekt Auto fährt und man nicht mehr müde, betrunkene Autofahrer am Steuer hat. Man könnte die Zeit produktiv nutzen im Auto, weil man nicht mehr selber fahren muss. Man könnte lebenswertere Städte bauen, weil man nicht mehr so viel Platz für Parkplätze bräuchte. Die Autos können ja selber rumfahren. Man muss nicht mehr kurz vor seinem Ziel irgendwo parken. Insgesamt bräuchte man vielleicht auch weniger Autos, weil die Autos besser ausgelastet wären. Wenn man sich vorstellt, heutzutage steht jedes Auto die überwiegende Zeit einfach nur still herum. In Zukunft, wenn alles Autos von selbst fahren könnten, könnte man die vielleicht besser auslasten. Oder auch eine bessere Verkehrsanbindung des ländlichen Raums könnte man erreichen, indem man nicht mehr menschliche Fahrer bräuchte, um eine Oma vom Land abzuholen oder so. Und auch in diesem Startup wurde diese Vision ziemlich hochgehalten und ich fand das ziemlich überzeugend. Da wurde auch dann davon gesprochen, dass es jetzt, dieser Moment, ist eine einmalige Once-in-a-Lifetime-Chance, an dieser Revolution mitzuwirken. In 5 Jahren wird diese Technologie reif sein, dann ist es vorbei. Spoiler, nein, ist es nicht. Aber wir haben immer noch nicht wirklich diese Vision erreicht. Trotzdem, damals war so der Eindruck, wir sind kurz davor, das zu erreichen. Und jetzt kannst du daran mitwirken, indem du hier mitarbeitest. Und ich fand das richtig cool und wollte auch unbedingt dabei sein. Da war dann nicht dieses, ja, ich muss jetzt selber dieses autonome Fahren irgendwie, das hängt irgendwie von mir ab. Nein, gar nicht. Es war auch auf der anderen Seite nicht dieses, ja, es wird ja eh kommen, was soll ich da machen? Sondern da war dieses, oh ja, es wird kommen und ich habe jetzt die Möglichkeit, dabei zu sein. Wie cool ist das? Ich möchte gerne dabei sein. Und ich glaube, so ähnlich können wir auch auf Gottes Reich blicken. Und dafür brauchen wir, glaube ich, öfters mal so eine Vision. Was ist das eigentlich, Gottes Reich? Wie wird das aussehen? Was ist diese positive Vision, die wir da haben? Auch hier lohnt es sich nochmal auf die Seligpreisung zu schauen, die ersten 6. Da sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Hier sanftmütig ist vielleicht ein bisschen komisch übersetzt. Eigentlich ist es so ein bisschen eher gemeint, diejenigen, die keine Stellung in der Gesellschaft haben, die unwichtig sind. Weiter dann. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das ist das Bild, das Jesus zeichnet von Reich Gottes. Und wir haben auch noch viele andere Stellen in der Bibel, die uns einen Ausblick geben, wie das Reich Gottes sein wird oder ist. Zum Beispiel auch im Alten Testament, wo Jesaja sagt, dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper. Ein Kind greift in die Höhle der Otter. Und auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. Oder in Micha. Gott selbst schlichtet einen Streit zwischen den Völkern und den mächtigen Nationen in weiter Ferne spricht er Recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr Krieg zu führen. Jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott. Und letzte Stelle, die ich mitgebracht habe in der Offenbarung. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und ich glaube, diese Vision vom Reich Gottes, die sollten wir uns öfters vors Auge führen und unser Leben danach ausrichten und sagen, hey, das ist toll. Das ist etwas, was ich... worauf ich mich freue und wo ich jetzt schon dran mitwirken darf. Und ich glaube, dass mein Beispiel mit dem autonomen Fahren jetzt, vielleicht habt ihr auch andere Beispiele aus eurem Leben mit Herzensthemen, die euch bewegen, wo ihr Ähnliches fühlt und denkt. Das hilft mir zumindest so ein bisschen, diesen Blick zu bekommen, wie können wir vielleicht nach diesem Punkt da rechts oben kommen. Auch wenn das jetzt natürlich keinen Switch direkt umlegt nach dem Motto, oh ja, jetzt... denke ich so und jetzt krempel ich mein Leben entsprechend um. Aber ich glaube, das hilft und ich glaube, je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen, desto mehr kommt man auch dahin. Auch damals bei mir beim autonomen Fahren jetzt zum Beispiel, war es jetzt natürlich nicht so, einer erzählt mir das und ich denke, wow, cool, ich bin bekehrt oder sowas, sondern ich habe mich natürlich auch über längere Zeit mit dem Thema beschäftigt und mehr davon gehört, gelesen und immer mehr war ich überzeugt von dieser Vision und hatte mehr und mehr Lust, irgendwie auch daran mitzuwirken. Und so, glaube ich, ist das auch für all die anderen Themen, die wir vorhin hatten, wichtig, diese Perspektive auf Gottes Reich zu haben. Damit wir aus unserem eindimensionalen Denken ausbrechen können und dahin kommen zu sehen, hey, wie können wir wirklich beide Seiten miteinander vereinen? Und ich hatte jetzt dieses Bild mit den zwei Achsen. Für mich ist das ziemlich natürlich. Ich bin ein bisschen mathematisch, rational geprägt, aber auch noch ein bildlicheres Veranschaulichung dafür ist vielleicht, als ich neu in die City Church kam, im Hauskreis hatten wir oft irgendwie über solche Themen gesprochen und oft war dann am Ende des Hauskreises so das Fazit, ja, man muss schauen, dass man nicht von der anderen Seite vom Pferd fällt. Was ja dieses Eindimensionale gut widerspiegelt. Man sollte schauen, dass man nicht auf dem einen Extrem ist, aber auch nicht auf dem anderen Extrem. Ich finde, ein passenderes Bild wäre, wenn man sich überlegt beim Reiten, dass man mit beiden Beinen fest im Sattel steht. Nicht auf der einen Seite irgendwie das Gewicht hat, nicht auf der anderen Seite, sondern wirklich beide Füße fest im Sattel hat. Dann steht man fest und man fällt auch nicht runter. Es ist nicht irgendwie so dieses in der Mitte balancieren, was diese Suche nach der goldenen Mitte suggeriert, sondern wirklich beide Seiten miteinander verbinden. Und ich glaube, für uns als City Church ist das auch tatsächlich eine Chance. Ich glaube, wir haben hier in der Gemeinde tatsächlich relativ unterschiedliche Glaubensgeschichten, Prägungen, Gemeindegeschichten, zumindest mehr, als ich das jetzt aus meiner Elterngemeinde quasi gewohnt bin. Und ich hoffe, dass diese Unterschiede, dass sie nicht dazu führen, dass wir irgendwie scheu vor Konflikten haben und deswegen dann irgendwie so die ganze Zeit vorsichtig sind, sondern dass wir diese Diversität an Hintergründen, die wir haben, zum Positiven ausleben können. Wenn wir auf Meinungen treffen, die nicht ganz unsere sind, dass wir dann nicht in dieses eindimensionale Denken verfallen und sagen, hey, nee, das ist falsch, sondern dass wir stattdessen zurückgehen und fragen, was sieht der andere, was ist sein Schwerpunkt, der vielleicht in meinem Lebensbild, in meinem Gottesbild, in meinem Glauben vielleicht unterbetont ist. Und wie kann ich das vielleicht miteinander verbinden, sodass wir wieder ein Stück weiter rechts oben hin zu diesem goldenen Punkt kommen. Welchen wertvollen Aspekt betont das Gegenüber, das ich vielleicht unterbetone, anstatt dieses scheinbare Entweder-Oder zu haben. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann kann City Church, kann Gemeinde eine wunderbare Möglichkeit sein, dass wir Gott in all seiner radikalen Andersseitigkeit, seiner neuen Perspektive, seiner Größe noch ein Stück weit mehr kennenlernen können und noch mehr noch dieses Leben im Reich Gottes ein bisschen einüben können.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.